willkommen zu einer neuen Episode von Kultur und Wort, dem Kunstpodcast aus dem Norden. Mein Name ist Bettina Winkler-Marxen, ich bin Kunsthistorikerin, Autorin, Kulturredakteurin, Galeristin und ich betreibe diesen Podcast, um dich mitzunehmen bei meinen Begegnungen in Norddeutschlands Kreativszene. Im August 2002, also vor 20 Jahren, startete die Itzehoer Künstlerin Annegret Winkler ihre Galerie in Kellinghusen im Schnurhaus direkt am Marktplatz. Zuerst zeigte sie ihre eigene Kunst, leicht abstrahierte Frauenfiguren, ob nun farbstark auf Leinwand oder in Thyster Kalkstein, Alabaster oder Steatit. Danach folgten etliche Ausstellungen von namhaften KünstlerInnen aus Norddeutschland, ob nun Carola Scharpals, Karin Olsen, Brigitta Borchert oder Erhard Göttlicher. Von Anfang an standen dabei KünstlerInnen im Vordergrund. Die Galerie 11 zog Ende 2013 in die Itzehoer Innenstadt um und ging 2019, nach dem Tod meiner Mutter, an mich über. In diesem Jahr nun, 2022, als Geschenk an mich und meine Mutter postum und an die Galeriebesucher natürlich, kam die bekannte deutsche Malerin Elvira Bach für eine Ausstellung aus Berlin angereist. Monate vorher hatte ich ihr sozusagen einen Liebesbrief geschrieben und ihr von dieser Idee der Ausstellung berichtet. Schon immer war meine Mutter von Elvira Bach begeistert gewesen und sie steht für mich, also Elvira Bach, wie keine andere für eine Künstlerin, die die starke Frau zum Thema hat. Und Elvira Bach willigte ein, mir für diese Ausstellung in der Galerie 11 Bilder zur Verfügung zu stellen und am 13. August 2022 war es dann soweit. In einem Interview zur Ausstellungseröffnung stellte ich Elvira Bach persönlich vor. Elvira Bach, geboren 51, war die Frau der jungen Wilden, einer Gruppe junger MalerInnen, die in Berlin der 80er Jahre der Minimal Art und der verkopften Konzeptkunst mit expressiven Gesten, Graffiti-Anlehnungen und emotionaler Wucht begegneten. Elvira Bachs Frauen sind mit heftigen Pinselstrichen gemalt, der Kopf ist stolz erhoben, sie blicken den Betrachter direkt an. Furchtlos, nach dem Motto, hier bin ich. Breite Schultern, die Augen stark geschminkt, der Mund knallrot. Wie die Person hinter diesen Bildern ist, davon erfährst du ein wenig im folgenden Interview mit dieser Grande Dame der jungen Wilden, also ran an die Kunst von Elvira Bach. Meine Damen und Herren, liebe Kulturelfen, ein großer Tag für mich, für die Galerie 11 und natürlich auch für euch und Sie. Daher ein besonders herzliches Willkommen zu dieser Jubiläumsausstellung. Ein Herzenswunsch ist wahr geworden zum 20. Bestehen. Es ist nicht nur so, dass ich eine große Bilderauswahl direkt aus dem Atelier einer der großen Malerinnen Deutschlands zeigen kann. Sie ist sogar zur Eröffnung gekommen. Ich freue mich unbändig. Und bitte euch und Sie, liebes Publikum, Elvira Bach hier bei uns in der Galerie 11 ganz herzlich zu begrüßen. Wer regelmäßig in die Galerie kommt, der wird sich erinnern an die Ausstellung Cora Korte. Cora Korte ist eine Malerin aus Kiel, die erzählt hat, dass sie eine jüngere Schwester hat, Susha Korte, marginal jünger, also fast wie die Zwillingsschwester. Susha und Cora malen beide relativ groß. Ich meine nicht von der Größe, die Bilder sind relativ groß. Und obwohl sie hunderte Kilometer auseinander wohnen, telefonieren sie täglich. Frau Bach, ich habe in den Recherchen mitgekriegt, Sie haben auch eine Zwillingsschwester, Ingrid. Wie war das Verhältnis? Telefonieren Sie auch täglich?
Nein.
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 Wohnt sie weit weg?
Sie wohnt in unserem Heimatort, in Bad Soden am Taunus. Mhm. Und ja, arbeitet auch als Künstlerin, ja, aber plastische Arbeiten.
Mhm. Mhm. Also, das heißt so ganz eng, so wie bei Cora und Susha Korte ist es dann nicht?
Wahrscheinlich nicht.
Nee, wahrscheinlich nicht. Sie sind 51 in Neuenhain in Hessen geboren. Die Kindheit wird als beschaulich im Ländlichen beschrieben.
Ich habe über die Eltern gar nichts gefunden. Was waren die von Beruf? Wie waren die aufgestellt, auch in puncto Kunst?
Ja, sie waren total offen. Nach meiner mittleren Reife habe ich irgendwo einen Lehrvertrag unterschrieben, technische Zeichnerin in Bad Soden. Und ich habe dort die Normschrift gelernt. Und auf dem Wege zur Berufsschule bin ich meiner alten Kunsterzieherin begegnet im Zug. Und sie hat mir erzählt von der Glasfachschule in Hadamar bei Limburg an der Lahn. Und da sind wir sofort hingefahren, meine Eltern. Wir sind sofort an dem Abend hingefahren und ich wurde dort angemeldet. Ja, nach 4 Wochen. Und der Lehrvertrag haben wir gekündigt, meine Eltern.
Was haben wir für ein Glück? Das heißt, Sie sind jetzt geprüfte Glaserin? Nee.
Ich habe eine Ausbildung gemacht, einen Gesellenbrief, irgendwo 3 Jahre lang Glasmalerei und Bleiverglasung, also Kirchenfenster und so.
Ja. Und dann gab es ja das Knallerjahr 1972. Da wurden Sie angenommen in Berlin an der HDK. Da war ich gerade 8 Jahre alt, habe ich nachgerechnet. Das ist also ziemlich lange her. Aber Sie haben doch sicherlich noch lebendige Erinnerungen daran. Mögen Sie uns da einmal aus dieser Zeit ein bisschen was erzählen?
Ja, nach meinem, nach den 3 Jahren Studio, ich meine
Ausbildung,
Ausbildung, habe ich noch 1 Jahr in verschiedenen Betrieben gearbeitet, unter anderem auch in Frankfurt. Und ich wollte mich immer weiterentwickeln. Es war mir irgendwo zu kunsthandwerklich. Ich wollte weiter, freier arbeiten. Und dann habe ich mich beworben in Berlin an der Hochschule der Künste, wurde zur Aufnahmeprüfung zugelassen. Eine Woche lang musste ich dort eine Aufnahmeprüfung machen und habe die bestanden. Ja, und dann...
Und dann sind Sie zur Telefonzelle gerannt?
Ja, am Steinplatz bin ich irgendwo zur Telefonzelle und habe meine Eltern angerufen und habe gesagt, jetzt fängt mein Leben an.
Aus dem beschaulichen neuen Heinrich-Wiesmuser-Hadamar dann ins lebendige Berlin. Das heißt, Sie haben 72 begonnen, 79 haben Sie es beendet. Das heißt, die Jahre dazwischen, da war das wilde Künstlerleben. Das heißt, Sie haben tagsüber gemalt und nachts geschlafen? Oder wie können wir uns das vorstellen?
Ich war tagsüber an der Hochschule der Künste und abends habe ich gearbeitet an der Schaubühne am Hallischen Ufer. Von 72 bis 79 bei Peter Stein, beim Grüber, wie es alle heißen, die tollen Regisseure.
Als Chauffeuse, ne?
Nein, erstmal als Requisiteurin, als Kartenabreißerin und Platzanweiserin. Und dann Soufflöse. und bin mitgefahren. Die Schaubühne wurde eingeladen irgendwo in die ganzen Ostblockländer, überall hin, irgendwo Prinz von Homburg. Und ich bin mitgefahren, nach Warschau, Belgrad, Budapest, Venedig. Es war eine schöne Zeit.
Toll.
Ja, und tagsüber war ich immer an der Hochschule der Künste und abends um 7 Uhr an der Schaubühne am Hallischen Ufer.
Aber ab und zu waren Sie doch aber auch in irgendwelchen Berliner Kneipen unterwegs. Ich meine, Sie hatten ja auch Kontakt zu, ich sag mal, Salome, Hödecke hatten Sie erzählt, Rainer Fetting hat auch 72 angefangen in Berlin zu studieren.
Nein, er war vorher da gewesen. Also, Fetting war schon vorher vor mir da, ein paar Jahre.
Ich wollte nur ganz kurz erwähnen, Fetting war ja letztes Jahr im Landesmuseum Schloss Gottorf mit einer großen Einzelschau gerade zu sehen. Wenn Sie sie getroffen haben, haben Sie sie aber nicht im Atelier getroffen, sondern...
es gab irgendwo ein Lokal, das Exil am Paul-Linke-Ufer. Es wurde damals aufgemacht irgendwo von Oswald Wiener, ein österreichisches Lokal. War das erste Lokal gewesen mit weißen Tischdecken, mit weißen Servietten und original österreichischer Küche. Und das Lokal war ausgemalt von den tollen österreichischen Künstlern, wie sie alle heißen. Ja, genau, toll, ja. Und da haben wir uns getroffen.
Und Silvester auch gefeiert, haben Sie erzählt?
Natürlich, ja. Silvester gefeiert, alles irgendwo. Und ich bin da hingegangen, oder man ist hingegangen, unverabredet, und man hat sich getroffen dort. Und dann waren Lüppertz und alle waren da gewesen. Und alle Schauspieler. Es war irgendwie eine tolle Zeit gewesen, toller Treffpunkt. Der Vorläufer der Paris-Bar. in Berlin.
Bekannt, ja. Wunderbar. Dann gab es 1982 ein Stipendium für die Dominikanische Republik für 3 Monate. Woher kam die Idee und was war das für ein Stipendium?
Ja, es waren 5 Leute aus Berlin irgendwie eingeladen, von Gulf and Western. Die haben irgendwann ein Künstlerdorf gebaut in der Dominikanischen Republik damals. Und wir waren die ersten Künstler, die da waren.
Wie war's?
Die Reise haben wir selber bezahlt und der Aufenthalt dort irgendwie, ja, es war alles noch im Bau gewesen. Die Ateliers wurden gebaut und wir haben zugeguckt, wie die geflochten wurden. Ja, es war eine ganz tolle Zeit. Und für mich war das eine Zeit gewesen, wo ich ein anderes Licht gesehen habe, andere Musik gehört habe, andere Menschen getroffen habe. Und es ging eine andere Welt für mich auf. Und es war für mich ganz, ganz toll.
Der nächste Punkt in Ihrem Leben, 83, ist deswegen wichtig, da haben Sie Ihren Mann.
Nein, Moment, vorher noch eine andere Sache. ja, wenn wir schon dabei sind. Ja, und dann... Ja, es war 82 gewesen. Und eines Tages kam ein Telegramm an, ja, für mich. Lade Sie ein zur Documenta 7. Wann sind Sie zurück? Gruß, Rudi Fuchs. Alle haben drauf gewartet. Alle, die anderen Künstler, aber ich nicht. Ja.
Stimmt.
Ja, dann musste ich früher losfahren nach Berlin. Ja.
Ach, das ist ja herrlich, stimmt, ich weiß es natürlich, aber beim Schreiben der Fragen war es mir natürlich entgangen. Aber das haben wir jetzt abgehakt.
Ja.
Aber jetzt, 83,
ja.
Haben Sie Ihren Alioune Loh kennengelernt? Ist das richtig ausgesprochen?
Alioune Loh, ja.
Ja, Senegalese, aber nicht in Senegal getroffen, sondern in Berlin.
Er hat studiert in Berlin, war Taxifahrer und wir haben uns in einem Lokal getroffen. Ja.
Was hat er, was andere nicht haben? Können Sie wahrscheinlich gar nicht beschreiben. Das kann ich mit meinem Mann auch schlecht.
Er kommt aus einer anderen Kultur. Ja, aus einem anderen Land, aus einer anderen Kultur. Und das hat uns zusammengebracht.
Mhm.
Ja, und auch mein Aufenthalt in der Dominikanischen Republik, wo ich irgendwo schon andere Menschen getroffen habe. Ja, und dann mussten wir uns treffen, kennenlernen.
Ja. Herrlich, ja. Sie sind ja aufgewachsen, ich sag mal, 50er, auf jeden Fall 60er Jahre, mit den Emanzipationskämpfen. Ich habe gelesen, es gab sogar einen Gehorsamkeitsparagrafen. Legendär, gut. Kinderfrage, Frauenbewegung. Gab es da irgendwo, vielleicht sogar unter den Eltern oder im Verwandten, Freundeskreis, irgendwo Vorbilder? Oder?
Meine Großmutter hat mir gesagt, guckt euch die Welt an, heiratet ja nicht zu früh.
Super Tipp. Ich habe gelesen, dass Sie dieses typische Bachsche Frauenbild schon in der Studienzeit am Tresen der Berliner Kneipen selbst zelebriert haben. Stolz, unnahbar und herausfordernd. Ich finde, dieser Ausdruck ist auch hier bei diesen Bildern sehr gut zu sehen. Bei mir ist es ja so, wenn ich jemandem begegne, wenn ich weiß, ich werde fotografiert, dann fange ich immer gleich an zu lächeln, weil ich will sagen, also ich bin hier die Nette, ich bin offen, ich bin harmlos, also von wegen, ich tue dir nichts. Aber es ist bei diesen Frauenbildnissen überhaupt nicht so. Also nur die Spargelschälerin habe ich überlegt, die lächelt so ein bisschen, aber ob das jetzt Gutes verheißt, weiß ich nicht ganz genau. So geschmeidiges, gar liebliches, eine Bildaussage ist wohl nicht so ganz ihrs, richtig? Also es geht letztendlich dann um die Frau, starke Frau.
Ich musste diese Figur selber erleben, die ich malen wollte. Und ich habe mich ausgestellt. Ich wollte sehen, wie das ist, wenn man von oben ist, wenn man da steht, von oben bis unten. Ja, und die Hände zeigt und hohe Schuhe trägt, von oben bis unten. Und ja, das wollte ich irgendwo erleben, wie das ist. Ja, und das habe ich ausprobiert dort und habe mich so dort präsentiert. Ja.
Herrlich, also finde ich total spannend. Ein anderer Aspekt, was bei den Bildern natürlich auch zu sehen ist, was ganz typisch Elvira Bach ist, sind die Pumps. Also sämtliche Frauen also haben Pumps oder High Heels an. Stimmt es, dass sie ihre Augenbrauen nie zupfen? Also ich finde, das hat doch eher was Ungeziemtes. Also ich hätte jetzt überlegt, Da würde es doch eher passen, wenn alle Frauen barfuß laufen auf den Bildern. Oder ist das was anderes?
Das ist die Waffe der Frau, die Schuhe, die High Heels. Mhm.
Ja, das stimmt.
Unter anderem. Nein, und man... Das ist ein anderes Gefühl, sage ich mal. Und das ist ein Frauengefühl, was ich glaube, irgendwo alle jungen Frauen machen. Das macht die Beine anders. Und,
ja, man stellt sich auf so eine Art Sockel ja eigentlich schon fast, ne? Dass man sich.
Ja, man kann vielleicht nicht irgendwo nicht so schnell weglaufen, aber man kann sich ausziehen, wenn man sich wehren muss, sage ich mal.
Diese Thematik, die starke kämpferische Frau. Läuft er durch ihr gesamtes Werk, ob nun wie hier Bilder oder auch Köpfe aus Keramik oder Murano-Glas, Großfiguren, wir haben einen Katalog, da sind die Figuren, weiß ich, zwei Meter hoch, das sind riesige Figuren, oder eben auch Mobiles, was haben die sonst noch gemacht? Habe ich irgendwie was vergessen? Also es ist ja unglaublich, was sie an verschiedenen Techniken verwendet haben, um ihre starken Frauen darzustellen.
Das heißt starke Frauen, ja.
Wer ist dafür, dass das starke Frauen sind? Die meisten geben die Hand.
Ich habe vorwiegend gemalt, vorwiegend. Mhm. Aber dann habe ich mich doch irgendwo, dann fand ich es doch irgendwo interessant, irgendwo mit Ton etwas zu machen, irgendwo irgendwas Plastisches zu arbeiten. Nicht nur auf die Leinwand oder auf Papier, sondern auch plastisch. Und es hat ein paar Jahre gedauert, bis ich mich das getraut habe. Ja, und dann war ich irgendwo, dachte ich, huh, wie toll. Hm? Ja, und so sind irgendwo die anderen Arbeiten im Laufe der Zeit irgendwo so entstanden. Mhm.
Spannend, total spannend. Wenn Sie von heute zurückblicken auf die letzten 50 Jahre, die Sie ja nun schon künstlerisch arbeiten, wie sehr hat sich das Selbstverständnis der Künstlerin an sich verändert? Ist es schon da, wo es hingehört, also auf Augenhöhe der männlichen Kollegen?
Ich sag mal, ich habe mich meine ganzen Jahre nicht darum gekümmert. Ich habe nicht nach links und rechts geguckt, nicht nach oben, nicht nach unten. Ich habe das gemacht, was ich machen wollte. Und ich habe nicht gehört irgendwo. Ich habe gehört, oh, die malt immer dasselbe. Und Jahre später, oh, wie toll, man erkennt sie.
Ja.
Ja. Und ich bin meinem Thema, meine Sache, die ich machen wollte, treu geblieben. Und habe mich nicht beirren lassen von drumherum. Ja, ich kenne auch nicht so viele andere Künstler. Ja, wenn ich mir gefragt, kennen Sie den oder den? Nein, nicht. Ich habe nur mein Ding gemacht. Ja, das wollte ich machen. Und das andere hat mich eigentlich weniger interessiert.
Punkt. was würden Sie allerdings dann heute einer jungen Künstlerin raten? Was muss sie mitbringen, um langfristig erfolgreich zu sein? Also letztendlich das machen, was Sie gemacht haben?
Erstmal muss man sich finden. Erstmal muss man irgendwo sich finden, was man machen will. Und dann muss man das machen und sich nicht beirren lassen. Ja, und ich glaube, dass heute ist eine andere Zeit. Und ich kann mir vorstellen, wenn man hier reinguckt irgendwo, was die alle haben und was die anderen machen, das ist eine große Gefahr. Man muss bei sich bleiben. Man muss bei sich bleiben. Ja.
Sie haben letztes Jahr ihren 70. gefeiert. Es gab eine große Doppelausstellung mit Ihrer Zwillingsschwester in Nürnberg. War das jetzt war das jetzt eine große Werkschau, ein Überblick oder war da relativ viel Neues dabei? Wie war das aufgebaut?
Ach, so mehr irgendwo. Doch ein Überblick so ein bisschen. Nicht unbedingt nur ganz neue Sachen, sondern von jedem etwas.
Die Blätter, die wir hier zeigen, sind, wie schon erwähnt, aus dem Atelier von Elvira Bach und inzwischen wahrscheinlich oftmals bereits vergriffen. EA liest man ganz oft unten am Motivrand. Épreuve d'artiste sind die Exemplare, die neben der Auflage, die in Auftrag gegeben wurde, als Probedrucke an die Künstlerin gehen. Wie viel Platz nimmt die Grafik, wie wir sie hier heute sehen, aktuell in ihren künstlerischen Arbeiten ein?
Also vorwiegend male ich, aber es ist unheimlich viel zusammengekommen im Laufe der Zeit. Und als ich zum ersten Mal irgendwo einen Siebdruck gemacht habe, das war schon, man muss sich dann irgendwo schon reduzieren. Man muss genau wissen, wenn man 7 Farben druckt, ja, das ist eine harte Arbeit. Es ist nicht irgendwo malen, irgendwo bam, 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 so, ja. sondern man muss sich genau überlegen, was ich mit diesen 5 oder 7 Farben, wo die hinkommen, wie und das ist eine richtig harte Arbeit. Das hat mir ja, sehr spannend irgendwie auch, wie das entsteht, von Gelb über Rot und dann Grün zu drucken und wie so ein Blatt entsteht, das fand ich irgendwo unheimlich spannend und richtig toll. Ja, und darum habe ich es irgendwie gemacht und habe es gerne gemacht irgendwie.
Aber im Moment ist eher das Malen dran. Ich habe auch gesehen, da stand ein Bild jetzt, als wir Ende Juni da waren, auf der Staffelei. Also Malen ist das Erste, das Liebste dann wahrscheinlich. Ne? Sie waren gerade 5 Wochen in Saint-Tropez, das ist ja der Hit, und haben dort auch gemalt. Wenn Sie auf die kommenden Monate schauen, was haben Sie für Pläne?
Weiß ich nicht, was morgen ist.
Okay.
Ich habe keine großen Pläne. Ich habe alles mein ganzes Leben lang auf mich zukommen lassen. Mein ganzes Leben. Dann habe ich immer dann reagiert darauf. Ja, und so ist es. Ich habe nie gesagt, oh, ich will in 5 Jahren da ausstellen oder das und das machen. So. Nein, ich habe, wie gesagt, mein Leben auf mich zukommen lassen. Und dann habe ich reagiert. Ja.
Wie kann man sich denn den heutigen typischen Tagesablauf vorstellen? Aufstehen, frühstücken? Wie viel? Also Sie wohnen ja.
Bitte? Erstmal der Raum.
Ja, ich frühstücke
nicht. Ach, Sie lassen es auf sich zukommen. Ich hatte es wieder.
Ja.
Und es ist so, ich war jetzt ja 2-mal da, es hörte sich auch so raus. Eben war ein Galerist da, danach kommt, also es ist viel auch, ich sag mal, Marketing.
Nein, kann man nicht sagen, Marketing.
Nö? Wie, was ist denn das denn?
Bitte?
Also das ist ja
letztendlich. Es sind Menschen irgendwo, Galerien wie Sie, irgendwo, die auf mich zukommen, die und ich sage, ja, können gerne kommen. Ja, und dann, dann.
Lass nichts auf dich zukommen.
Ja, genau. Aber Marketing würde ich das nicht sagen, dass es Marketing ist.
Nein, gut, also ich sag mal so, es ist ja letztendlich ein Kontakt, der danach passiert, wenn man die Bilder malt. Mir ging es darum, wie viel, also haben Sie genug Zeit noch zum Malen, also zum Produzieren überhaupt? Also darum ging es mir.
Natürlich.
Wunderbar.
Ist doch alles, ja. Ist alles, ja, das muss man machen, irgendwie, ja. Alter. Ja, aber, ja.
Also wir sind ja hier fast unter uns. Und Sie tragen ja immer so wunderschöne Stoffe. Ich habe in mir überlegt, mögen Sie vielleicht erzählen, was Sie an Kleidung tragen, wenn Sie zum Beispiel, ich sag mal, dienstags die Wäsche in die Waschmaschine stecken? Haben Sie vielleicht auch sogar eine Latzhose, habe ich überlegt.
Eine was?
Eine Latzhose.
Nein, habe ich früher mal getragen.
Ach.
Mit 30. Ja.
Okay.
Nein.
Hätte ja sein können. So, ich bin mit meinen Fragen durch. Es gibt ja jetzt die einmalige Gelegenheit, Elvira Bach noch irgendwas zu fragen, bevor ich jetzt gleich noch ein paar Sachen loswerde.
Aus dem Publikum kommt die Frage nach der bevorzugten Maltechnik. Elvira Bach malt am liebsten in Acryl, aber auch in Gouache und erzählt dazu.
Ich habe studiert bei Han Trier und hat gemalt mit Eitempera damals. Und es ist eine matte Farbe, die matt trocknet, nicht wie Öl glänzend. Und da bin ich dabei geblieben. Ich habe jahrelang auch mit Eitempera gemalt, aber dann mit Acryl.
Wunderbar, dann würde ich gerne unser Gespräch beenden mit einer kleinen Dankesrunde. Also mein erster Dank geht an meinen Vater, der wollte eigentlich hier sein, aber ist leider unpässlich. Ich wollte mich bei ihm bedanken dafür, dass er überhaupt meine Mutter getroffen hat und dass ich letztendlich auch da bin. Also das finde ich ja der Hit. Und die Kunst von Annegret Winkler von meiner Mutter hat auch letztendlich starke und autarke Frauen zum Thema gehabt. Die Körperformen sind aber eher weiblich, sinnlich und die Bildaussage verhaltener, eher leiser. Aber die Farbauswahl finde ich, ist allerdings sehr ähnlich, wenn man mal das Schwarz von Elvira Bach, also das Schwarz der Konturen, einfach mal außer Acht lässt. Außerdem möchte ich mich bedanken für die Unterstützung bei meinen Kulturelfen, die mir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ich freue mich schon auf unser nächstes Treffen. Mein letzter Dank geht an meinen Mann Hartwig, der wieder alles stehen und liegen gelassen hat, wenn ich ihn brauchte. Er holte Elvira Bach nicht nur heute vom Bahnhof ab, nein, er fuhr sogar mit mir im Juni ins Atelier nach Berlin. Und beim Einpacken der Bilder erhielt er sogar von Elvira Bach Bestnoten. Also ich finde, ich möchte gerne, ja genau. Also ich möchte noch einmal laut sagen, also ohne ihn würde es die Galerie nicht geben und das hat wirklich diesen immensen Applaus verdient. Ja, der allerletzte Dank geht natürlich an Elvira Bach für ihre Bilder und für ihren Besuch. Ich fühle mich wirklich sehr geehrt. Vielen Dank. Wer mag, kann sich, wenn er das noch nicht getan hat, in der Mailingliste anmelden für den Newsletter. Und ich lade jetzt alle noch auf ein Glas Wein oder Wasser ein. Ich habe angehängt an einen kleinen Ring an die Gläser eine gläserne Chilischote. Und zwar ist die aus dem Bestand von meiner Mutter. Und das ist ein Geschenk an Sie, weil die Galerie heute Geburtstag hat. Aber würde das Glas bitte hier lassen? Also das ist immer eine Erinnerung dann. Ich nehme die manchmal auch als Ohrring. Das geht, wenn man pfiffig ist, geht das auch durch das Ohrloch durch. Rot und scharf. Ich habe gedacht, das passt zur Ausstellung. Ich bin froh, dass Sie alle gekommen sind. Vielen Dank, dass ihr da seid. Dankeschön. Wunderbar, jetzt die beiden trinken jetzt mal. So. Ja. Auf Sie.
Ja, gleichfalls auf Sie.
Das war mein Interview mit Elvira Bach. Ich hoffe sehr, ich konnte dir ein wenig von der Persönlichkeit hinter den starken Frauen auf ihren Bildern zeigen. Die Antworten waren ja manchmal ein wenig kurz. Im Medium sich zu äußern ist einfach die Malerei. Und die kannst du in Itzehoe noch bis Mitte September in meiner Galerie sehen. Komm gerne längs. Tja, und ich hoffe, du begleitest mich auch in der nächsten Episode meines Kultur und Wort Podcasts, wenn es wieder heißt, ran an die Kunst. Bis dahin.